Henry war Tierarzt auf Hawaii und er liebte das, mit Tieren zu arbeiten. Und so ein paar seiner Lieblingstiere, das war ein großes Walross und ein kleiner Pinguin. Und um die hat er sich immer gekümmert, mit denen hat er auch zwischendurch mal ein Eis gegessen. Das war nicht immer so gesund, gerade für dieses Walross, aber er hat es einfach geliebt, Zeit mit diesen Tieren zu verbringen. Und dieser Henry, das war ein, naja, wie soll man sagen, ein ewiger Junggeselle. Also der hat das auch genossen, sich nicht irgendwie festzubinden an irgendeine Person. Der hatte hier und da mal irgendwie eine Freundin, aber eigentlich war er ganz gerne allein unterwegs. Und das alles hat sich geändert an diesem einen Tag, als er in diesem einen Café saß. Und in diesem Café, dort sah er dieses eine Mädchen, diese eine Frau. Die saß da so am Tisch gegenüber von ihm und er hat sie nur gesehen und das war Liebe auf den ersten Blick. Und er hat irgendwie versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen und ging dann irgendwie, hat den ganzen Mut zusammengenommen, ging auf diese Frau zu, hat sie angesprochen. Und komischerweise war diese Frau gar nicht ganz abgeneigt, sondern sie hat mit ihm geredet. Und während sie ihre Waffeln so gegessen hat, hat sich ein schönes Gespräch entwickelt. Und irgendwie sind sie dann aus diesem Café gegangen und standen dann auf dem Parkplatz. Und dann haben sie sich verabredet zu einem zweiten Date, denn irgendwie hatten beide das Gefühl, dass das schon irgendwie ein Date war. Und der Henry, der freute sich, der hat seinem Walross und dem Pinguin auch gleich davon erzählt. Und am nächsten Tag geht er in das gleiche Café und dort sitzt an dem gleichen Tisch mit den gleichen Waffeln wieder diese Frau. Und weil er schon ganz beflügelt war von dem letzten Tag, geht er natürlich nur stracks auf sie zu und spricht sie an. Komischerweise reagiert sie irgendwie ganz komisch. So als wenn sie ihn gar nicht kennen würde. Und irgendwie weiß er auch gar nicht, was so richtig los ist. Auf jeden Fall haut diese, Lucy heißt sie, haut dann einfach ab und er hinterher. Und er versteht die Welt irgendwie nicht mehr. Und da ist dann diese eine Dame, die in diesem Café arbeitet. Und die nimmt diesen Henry zur Seite und sagt, Henry, du musst eine Sache über diese Lucy wissen. Diese Lucy hatte vor ungefähr einem Jahr einen Autounfall. Und dieser Autounfall, der hat etwas in ihrem Gehirn gemacht, das den Rest ihres Lebens verändert hat. Und zwar ist es nämlich jetzt so, dass sie sich an alles erinnern kann, was vor diesem Unfall war, aber nicht mehr die Dinge speichern kann, die dann an jedem anderen Tag nach diesem Unfall passiert sind. Manche, die erinnern sich vielleicht an diese Geschichte, kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, es ist ein Film, 50 erste Dates heißt dieser Film. Es ist irgendwie eine Schnulze, aber irgendwie mag ich diesen Film. Und am Ende dieses Filmes, die letzte Szene ist, dass nach 50 Dates, wie der Film denn so heißt, sind der Henry und die Lucy auf einem Schiff. Und diese Lucy ist verheiratet mit diesem Henry. Und diese beiden, die haben gemeinsam ein Kind. Und das Spannende ist, dass sie jeden Tag neu aufwacht und nicht mehr weiß, dass sie verheiratet ist, dass sie auf einem Boot ist und dass sie ein Kind hat. Und dieser Henry, der liebt diese Lucy so sehr, dass er ihr jeden Tag eine Videokassette vorspielt, wo er so die letzten Monate und Jahre, gemeinsamen Jahre zusammenfasst. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz rührend oder diese Szene ist ganz rührend. Dann kommt diese Lucy eines Morgens wieder an Deck und hat diese Videokassette gesehen und nimmt ihre Tochter in den Arm, nimmt ihren Mann in den Arm und irgendwie leben sie dann glücklich und zufrieden bis ans Ende ihres Lebens. Was mich ins Nachdenken gebracht hat, ist, dass ich ganz oft wie diese Lucy bin. Dass ich auch ganz oft vergesse, wer ich eigentlich bin. Dass ich ganz oft vergesse, wer ich als Christ bin, was eigentlich zu meiner christlichen Identität gehört. Lucy hat es auch vergessen. Die hat vergessen, was zu ihrer Identität gehört, nämlich, dass sie verheiratet ist und dass sie ein Kind hat und was in ihrem Leben sonst noch alles so passiert ist. Und so geht's mir ganz oft auch. Und ich glaube, dass das nicht nur mir so geht, sondern dass auch euch das so geht. Wenn ihr Menschen seid aus Fleisch und Blut, dann denke ich, geht es euch genauso, dass ihr auch manchmal vergesst, wer ihr eigentlich seid. Da sind vielleicht Situationen, die euch vergessen lassen, wer ihr eigentlich seid, weil ihr euch so aufregt. Oder ihr habt euch lange nicht mehr mit Dingen beschäftigt und vergisst einfach, wer ihr zum Beispiel in Jesus Christus seid. Und als Gemeinde, glaube ich, geht es uns auch ganz oft so, dass wir als Gemeinde nicht wissen, wer wir eigentlich sind, was zu unserer Identität als Gemeinde gehört, warum wir eigentlich hier sind am Hohenzollernring 7 oder warum Gott diese Gemeinde vor, knapp 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren überhaupt ins Leben gerufen hat. Ich glaube, wir leiden auch ganz oft an diesem Gedächtnisschwund. Und das liegt auch bei uns an einem Unfall, der geschehen ist. Wir vergessen ganz oft, wer wir sind und wer wir als Gemeinde sind, weil es auch in unserem Leben einen Unfall gab. Und dieser Unfall, der liegt schon Jahrtausende zurück. Das ist der sogenannte Sündenfall. Und die ersten Menschen, Adam und Eva, die haben in diesem Paradies im Garten Eden gelebt, in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott, dort wussten sie zum einen, wer Gott ist, dort wussten sie aber auch zum anderen, wer sie selbst sind. Denn Gott hat diese Menschen geschaffen und nur deshalb konnten die Menschen überhaupt wissen, wer sie eigentlich sind. Und irgendwann kam denn dieser Gedanke auf, ich glaube, ich brauche ein anderes Mikrofon, ne? Irgendwann kam denn dieser Gedanke auf, wir wollen nicht mehr uns von Gott bestimmen lassen. Wir wollen nicht mehr, dass Gott uns sagt, wer wir sind, sondern wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Und dieser Teufel, der sie da so ein bisschen um den Finger gewickelt hat, der hat mit allen möglichen Tricks versucht, ihnen einzureden, dass Gott nicht der gute Gott ist und dass Gott nicht die guten Gedanken über sie hat. Und sie aßen dann von dieser einen Frucht, von der es verboten war zu essen. Und das hatte Konsequenzen, genauso wie es bei Lucy dieser Unfall war, der Konsequenzen hatte. Und die ersten Menschen, Adam und Eva, die wurden aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft, aus dieser Gemeinschaft, wo sie eigentlich nur wissen konnten, wer sie sind, hinausgeschickt in die Welt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit einer Person lange nicht zusammen ist oder zu tun hat, dann verliert man sich irgendwie aus den Augen. Und das ist genau das, was mit Adam und Eva und mit dem Rest der Menschheit dann geschehen ist. Die Menschen haben Gott aus den Augen verloren und haben damit auch den aus den Augen verloren, der ihnen eigentlich sagen kann, wer sie eigentlich sind. Das Schöne ist, das Gute ist, dass Gott viel, viel gnädiger und viel, viel geduldiger ist, als dieser Henry das für die Lucy sein konnte. Denn auch Gott erinnert uns immer wieder daran, wer wir eigentlich sind und wer wir auch als Gemeinde sind. Und das ist das, womit wir uns in den nächsten 10 Wochen beschäftigen wollen. Wir wollen uns in den nächsten 10 Wochen damit beschäftigen, was Gott über diese Gemeinde denkt, wie Gott sich diese Gemeinde und generell die Gemeinden auf der Welt vorgestellt hat. Wir wollen ein paar Identitätsmerkmale erkennen, vielleicht wieder neu erkennen, uns ins Bewusstsein rufen, die Gott über uns hat, über uns als Gemeinde. Und wir schauen uns in den nächsten 10 Wochen die Anfänge der Apostelgeschichte an. Die Apostelgeschichte ist ein langes Buch, 28 Kapitel. Wir werden nicht ganz durchgehen. Wir werden uns die ersten paar Kapitel anschauen und werden schauen, wie Gott uns helfen möchte, unsere Identität vielleicht wieder neu zu entdecken oder vielleicht auch das erste Mal zu entdecken. Und diese Apostelgeschichte, das ist wie diese Videokassette von Lucy und Henry, wo der Henry die immer reingeschoben hat und die Lucy immer wieder sich neu in Erinnerung rufen konnte, was sie eigentlich ausmacht. Und diese Apostelgeschichte, die hat als Ziel, als Fokus, dass es um diesen einen Mann geht, um diesen einen Mann, Jesus Christus. Und die ganze Apostelgeschichte, die macht dann deutlich und klar, dass dieser eine Mann, Jesus Christus, Geschichte mit ein paar wenigen Menschen geschrieben hat, mit den Aposteln und mit ein paar anderen. Und gerade am Anfang ist es ganz spannend, weil da ist es ganz kompakt in ein paar Kapiteln zusammengefasst, wie Gott sich denn diese erste Gemeinde eigentlich vorgestellt hat. Und da wird deutlich, dass diese Gemeinde ganz bunt zusammengewürfelt ist, so wie wir vielleicht heute auch, mit ganz unterschiedlichen Menschen und Gott mit diesen unterschiedlichen Menschen Geschichte schreibt. Und wir fangen heute an mit den ersten paar Versen, die Verse 1 bis 8 aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und ich lese die einfach mal vor und ihr könnt entweder in euren Bibeln mitlesen oder ihr lest hier vorne mit oder ihr hört einfach zu. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusagen abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in die entferntesten Gegenden der Erde. In diesem Text stecken 4 Merkmale, die die Identität der damaligen ersten Gemeinde ausgemacht hat und die wir auch heute für uns übernehmen. Und sei nochmal dazu gesagt, all diese Dinge, die wir in den nächsten Wochen entdecken werden, die zählen auch für uns. Hier stecken Grundprinzipien drinne, die für jede Gemeinde weltweit angewandt werden sollen. Manche von diesen Grundprinzipien, die sahen damals anders aus, also die wurden damals anders ausgelebt, als das heute der Fall ist, denn wir sind einfach heute in einer anderen Zeit. Aber die Grundprinzipien, die sind die gleichen, vor 2000 Jahren und auch heute. Und das erste Merkmal, was wir uns heute anschauen wollen gemeinsam, ist, dass eine Gemeinde mit Identität Jesus im Zentrum hat. Und dieser erste Vers in Apostelgeschichte 1, Vers 1, ich lese nochmal vor, da heißt es, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über das alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Und dieser erste Bericht, von dem dieser Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, spricht, das ist das Lukas-Evangelium. Eins von diesen 4 Evangelien ist auch nach Lukas benannt. Und Lukas, der schreibt diese beiden Berichte, also das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, an einen sogenannten Theophilus. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wer dieser Mann war. Auf jeden Fall scheint es ein wissbegieriger Mann zu sein, der alles über diesen Jesus wissen wollte. Und in diesem Lukas-Evangelium, da geht's nur um Jesus. In den Anfängen, da ist diese Weihnachtsgeschichte, wo Jesus als Baby auf diese Welt kam. Das ist die Geschichte, die wir immer so gerne zu Weihnachten hören. Und den größten Teil dieses Lukas-Evangeliums geht es einfach darum, dass dieser Jesus etwas Neues bringt. Dass dieser Jesus von Gott spricht, in einer Art und Weise, die die Menschen damals noch gar nicht kannten. Dass dieser Jesus gekommen ist, um die Menschheit mit ihrem Schöpfer, mit Gott, dem Vater, wieder in Einklang zu bringen. Und darum geht's in dem ganzen Lukas-Evangelium und auch in den anderen Evangelien geht's nur um Jesus. Aber diese Geschichte von diesem Retter, von diesem Jesus, die beginnt nicht erst im Neuen Testament mit den Evangelien, sondern die beginnt schon viel, viel früher. Schon auf der ersten Seite der Bibel des Alten Testaments wird deutlich, dass es nur um Jesus geht. Und das macht auch der Lukas schon deutlich, der bezieht sich nämlich ganz oft in seinem Evangelium auf das Alte Testament und macht damit klar, ey Leute, das, was im Alten Testament steht, die ganzen Geschichten, die ganzen Personen, die ganze Zeit, die deutet auf diesen Jesus hin. Gottes Plan war es nämlich schon immer, vom Anfang an, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel, dass es um Jesus geht. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Wenn man dieses Wort, dieses Buch nicht mit Jesus im Zentrum liest, dann wird man das ganze Buch nicht verstehen. Jesus ist das Zentrum. Und das wird in jeder Geschichte deutlich. Und ich fand es so interessant, ich beschäftige mich im Moment ein bisschen mit Kinderbibeln und lese meinem Sohn auch jetzt schon ein bisschen aus einer Kinderbibel vor. Und da habe ich jetzt mit dem Alten Testament angefangen, mit Geschichten des Alten Testaments. Und bin so begeistert davon, dass diese Kinderbibel das verstanden hat, dass es nur um Jesus geht. Und dass jede Geschichte, jede Person immer nur auf diesen Jesus, auf diesen Retter hinweist. Und da haben wir letzte Woche mal zusammen die Noah-Geschichte gelesen. Und ich nehme euch noch mal ein bisschen mit rein in diese Geschichte. Da ist dieser eine Noah und der baut ein Schiff, ein großes Schiff. Über Jahrhunderte baut er dieses Schiff und er baut dieses Schiff, weil Gott zu ihm gesagt hat, die Menschheit ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Menschen sind böse und ich möchte eigentlich nicht, dass die Menschen böse sind und ich muss mit dieser Welt einfach aufräumen. Und dieser Noah baut dann dieses Schiff und lädt ein paar Tiere ein, von allen Tieren zwei und von ein paar Tieren auch noch ein paar mehr und seine ganze Familie und seine Söhne mit deren Ehepartnern. Und dann regnet es und regnet es und regnet es. Und die ganze Erde wird überschwemmt und alles Leben wird auf dieser Welt ausgelöscht. Eine ziemlich katastrophale Geschichte eigentlich. Und nach einigen Monaten ist alles Leben ausgelöscht und das Wasser geht wieder zurück. Die Arche, die setzt sich auf einem Berg ab und die Tiere und die Menschen, die fangen wieder an, sich zu vermehren. Und Gott, der muss gleich, Nachdem eigentlich die Menschen wieder auf Land gegangen sind, muss er wieder feststellen, so wie die Menschen vor der Sintflut waren, so sind sie auch immer noch. Und selbst die besten Menschen, selbst Noah und seine Familie, sind immer noch böse von Grund auf. Aber Gottes Plan war es von Anfang an, die Welt nicht zu zerstören und nicht zu verurteilen, sondern sie zu retten. Und das macht er damals schon deutlich mit diesem Zeichen, mit diesem Zeichen der Hoffnung. Und jetzt in den nächsten Tagen werden wir vielleicht vermehrt diesen Regenbogen sehen, der das Zeichen Gottes ist, dass er die Menschen nicht zerstören möchte, sondern dass er die Menschen retten möchte. Denn dieser Bogen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, aber dieser Bogen, das ist wie ein Pfeil und ein Bogen, der nach einer großen Schlacht an die Wand gehängt wird. Und wie ein großer Krieger sein Pfeil und seinen Bogen an die Wand hängt und damit sagt, der Krieg ist jetzt vorbei, sagt auch Gott damit, dass er diesen Regenbogen an den Himmel gesetzt hat, dass er zwar noch einmal den Zorn auf diese Erde schicken wird, aber dass dieser Zorn nicht die Menschheit oder die Welt treffen wird, sondern der Bogen ist gespannt in den Himmel. Und der Zorn Gottes, der wird in den Himmel abgeleitet und wird nicht auf der Erde abgeleitet. Und das ist etwas, wo Jesus deutlich wird, wo dieser eine Mensch deutlich wird, der diesen Zorn, der noch einmal auf die Erde erging oder ergehen wird, treffen würde. Und das ist genau das, was denn das Neue Testament im Detail erklärt. Die Evangelien, die sprechen dann nämlich von diesem Jesus, der gestorben ist, am Kreuz gestorben ist, damit der Zorn, dieser Pfeil Gottes, nicht die Welt trifft, sondern ihn selber trifft. Und der Rest der Bibel, des Neuen Testaments, die Briefe, die da aufgeschrieben sind oder die Offenbarung, die haben alle eins gemeinsam, es geht nur um Jesus. Und auch die Apostelgeschichte, die macht so deutlich, dass es nur um Jesus geht. Es war in der Identität dieser ersten Gemeinde so sehr verankert, dass es nur um Jesus geht. Wenn wir dieses Buch durchlesen, die Apostelgeschichte, dann wird bei jeder Predigt, bei jedem Gespräch, was diese Apostel und die ersten Christen führten, immer deutlich, es geht nur um Jesus. Jesus war das Zentrum dieser ersten Gemeinde. Und auch heute, wenn wir Gemeinde sein wollen, Gemeinde im Sinne, wie Gott sich das vorstellt, dann muss es auch zu unserer Identität gehören, dass Jesus im Zentrum ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vor ungefähr 2 Jahren gab es mal einen Zeitungsartikel in dem Nordbayerischen Kurier über diese Gemeinde. Wisst ihr noch, was die Überschrift über diesen Zeitungsartikel war? Nee, das stand neben dem Bild, aber das war zum Glück nicht die Überschrift. Nein. Jesus ist das Zentrum, genau. Das stand auf dem Titel dieses großen Blattes. Und das ist so schön, dass wir wissen dürfen, dass auch Jesus das Zentrum dieser Gemeinde ist. Und ich wünsche mir, dass das nicht nur etwas ist, was auf irgendeinem Zeitungsartikel vor 2 Jahren mal stand, sondern dass das etwas ist, was wir leben. Dass Jesus unser Zentrum ist. Dass all die Programme, der Kindergottesdienst, die Jugend, der 20+, die Hauskreise, das Frauenfrühstück, der Mami-Treff, die Gottesdienste, alles muss Jesus zum Zentrum haben. Weil wenn nicht Jesus das Zentrum ist, dann können wir hier gleich nach Hause gehen und können lieber Fußball spielen gehen oder was ihr sonst sonntags vielleicht auch gerne machen würdet. Jesus muss das Zentrum dieser Gemeinde sein. So war es damals und so muss es heute sein. Das zweite in diesem Text, was der Gemeinde damals Identität gegeben hat, ist, dass es eine Gemeinde mit Identität ist, wenn sie vom Heiligen Geist als der Kraftquelle spricht. Wenn die Gemeinde den Heiligen Geist als Kraftquelle hat. Und das wird auch in diesen ersten 8 Versen schon so deutlich. Ja? Also im 2. Vers spricht Jesus davon, dass es der Heilige Geist war, der geholfen hat, die 12 Apostel zu berufen. Dann in Vers 5 taucht der Heilige Geist nochmal auf und da wird beschrieben, dass Jesus sagt, ey, irgendwann wird der Heilige Geist kommen, so wie es verheißen ist. Und in Vers 8, da wird dann nochmal deutlich, dass der Heilige Geist herabkommen wird und ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und viele schlaue Leute in der Vergangenheit, die haben diesem Buch der Apostelgeschichte auch einen anderen Namen gegeben. Die haben diesem Buch den Namen gegeben, die Geschichte des Heiligen Geistes. Und da ist was Wahres dran. Denn dieser Heilige Geist, der taucht in diesem Buch überdurchschnittlich oft auf. In den ganzen Büchern der Bibel taucht dieser Heilige Geist nirgendwo so oft auf wie in der Apostelgeschichte. Und es scheint ja merkwürdig zu sein, ja, dass in einem Buch, wo es um die Gemeinde geht, der Heilige Geist eine überdurchschnittlich große Rolle spielt. Ja. Also der Heilige Geist ist die Kraftquelle der Gemeinde. Und das mussten die Apostel und die ersten Christen, das haben die gleich zu Anfang, haben die das erlebt, dass der Heilige Geist die Kraftquelle war. Sie wurden nämlich oft in irgendwelche Situationen geführt, wo sie einfach nicht mehr weiter wussten, wo sie nicht wussten, was sollen wir jetzt tun. Da war zum Beispiel dieses Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Und da ging es so ein bisschen darum, was die Heidenchristen, die jetzt irgendwie zum Glauben an Jesus gekommen sind, aber die keine Juden waren, an was die sich denn jetzt halten mussten. Mussten die all die Gebote halten, die im Alten Testament beschrieben sind, oder mussten sie nur ein paar halten oder was auch immer? Und sie wussten nicht, wie sie sich entscheiden sollten. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und dann kam der Heilige Geist und hat Klarheit gegeben, hat ihnen gesagt, wie die Juden auf der einen Seite und die aus anderen Völkern, die jetzt zusammengewürfelt waren, in einer Gemeinde zusammenleben sollten. Also der Heilige Geist hat Weisheit gegeben in Zeiten, wo Weisheit nötig war. Der Heilige Geist hat aber auch immer wieder Kraft gegeben, so scheinbar auswegslose Situationen zu überstehen. Also wenn die Apostel mal ins Gefängnis geworfen wurden oder wenn Verfolgung herrschte oder wenn sie geschlagen wurden oder beschimpft wurden, dann war es der Heilige Geist, der ihnen die Kraft gegeben hat, das durchzuhalten, das durchzustehen. Und nicht nur das durchzustehen, sondern sogar noch mit Freude diese Sachen durchzustehen. Der Heilige Geist, der war es auch, der neue Leute zu dieser Gemeinde hinzugetan hat. Das waren nicht die tollen Worte von irgendwelchen 12 Aposteln oder sonst irgendwem, die Menschen dazu bewegt haben, sich Jesus anzuschließen und in die Gemeinde zu kommen. Nein, es war immer der Heilige Geist, der Menschenherzen berührt hat. Und das wird in jeder Geschichte, wo Menschen in dieser Apostelgeschichte zum Glauben kommen, deutlich. Es ist der Heilige Geist, der das gewirkt hat. Und wenn wir in den nächsten Sonntagen uns so ein bisschen weiter mit den nächsten Versen beschäftigen, mit den nächsten Kapiteln, dann wird ganz schnell deutlich, dass das ganz schön an Fahrt aufnimmt. Ganz schön schnell werden ganz schön viele Leute in diese Gemeinde integriert. Und der Heilige Geist, der ist das Benzin, der diese Karre richtig am Laufen hält. Ja? Und das muss es auch heute sein. Eine Gemeinde mit Identität heute, 2000 Jahre später, muss den Heiligen Geist als die Kraftquelle haben. Wenn der Heilige Geist nicht derjenige ist, der dazu befähigt, der die Weisheit gibt, der die Kraft gibt, der die Liebe gibt und der die Menschen zu Jesus führt, dann können wir den Laden hier auch dicht machen. Aber das Schöne ist, dass dieser Heilige Geist verheißen ist. Nicht nur damals, nicht nur für diese 12 Leute und die 100 Leute und 500 und 1000 Leute, die dann irgendwie in den ersten paar Wochen und Monaten dazugekommen sind, sondern auch für uns heute. Und ich frage mich manchmal, warum manche Gemeinden so kraftlos sind, warum manche Gemeinden nicht vorwärts kommen, warum manche Gemeinden auf der Stelle treten. Und ich glaube, ein großer und wichtiger Grund ist, dass sie nicht den Heiligen Geist als Kraftquelle haben, dass sie immer versuchen, Dinge selber auf die Reihe zu kriegen. Dann werden neue, tolle Programme ins Leben gerufen, weil irgendeine andere tolle Gemeinde das vielleicht macht und damit Erfolg hat. Aber komischerweise passiert in der Gemeinde dann nichts, obwohl das doch eigentlich ein tolles Programm ist, oder? Ich glaube, dass ganz oft Gemeinden ein Problem haben, vorwärts zu gehen und ihren Auftrag zu leben, weil sie nicht an der Kraftquelle des Heiligen Geistes angestöpselt sind. Und ich hoffe und wünsche, dass das nicht für unsere Gemeinde stimmt, sondern dass wir als Gemeinde den Heiligen Geist nicht ausklammern, weil es irgendetwas Übernatürliches ist, womit wir irgendwie nicht zurechtkommen, wo wir Angst vorhaben, sondern dass wir mutig sind, so wie die erste Gemeinde, uns auf den Heiligen Geist verlassen. Denn nur wenn wir uns hier auf den Heiligen Geist verlassen, nur dann kann irgendetwas hier in dieser Stadt, in diesem Land passieren. Es gehörte also zur Identität, dass der Heilige Geist die Kraftquelle der Gemeinde war. Der dritte Aspekt, den wir aus diesem Versen lesen dürfen, ist, dass eine Gemeinde mit Identität beauftragt ist, der Welt Jesus als König zu präsentieren. Das ist das, was die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte getan hat. Sie sind losgezogen und haben Jesus als König präsentiert. Aber ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich so diese ersten Verse lese, denn ganz zu Anfang haben sie das noch nicht so richtig verstanden. Ich lese nochmal ein paar Verse vor, die Verse 4 und folgende. Und da wird ein bisschen was deutlich. Da heißt es dann ab Vers 4, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Und Jesus, der sagt dann noch ein paar Dinge, dass es euch nicht zusteht und so weiter und so fort. Und dann in Vers 8 sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, überall sonst auf der Welt und bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Diese Nachfolger Jesu, die dort mit Jesus gerade sprachen, die haben schon ihr ganzes Leben darauf gewartet, dass dieser Retter kommt. Da haben sie schon in der Kinderstunde von gehört. Da waren die super Kigo-Mitarbeiter, die Kinderonkels und die Kindertanten, und die haben die ganze Zeit darüber geredet, irgendwann wird Gott den Messias schicken. Und dieser Messias, das wird der König sein. Und der wird Israel wieder groß machen. Der wird Israel wieder stark machen. Und diese Römer, von denen wir jetzt hier gerade umzingelt sind, die uns das Leben schwer machen, die wird dieser König dann in die Wüste schicken. Oder sonst wohin schicken. Oder noch ein paar andere schöne Dinge mit ihm machen. Das war so drinne in dieser damaligen Mentalität, ja. Sie warten alle auf einen König. Auf einen König, der politisch auftreten wird, der sich in Jerusalem auf den Thron setzt und dann wieder Israel regieren wird. Wie dieser große König David, von dem sie schon so heldenhafte Geschichten im Kigo, im Kindergottesdienst gehört haben. Und jetzt ist Jesus da und der dreht diese Vorstellung dieser Nachfolger Jesu ein bisschen um. Der sagt, ey, ist schon richtig. Es wird ein König kommen und der wird ein Friedensreich aufbauen und der wird die Welt wiederherstellen. Der wird diesen Unfall vom Anfang, diesen Sündenfall wieder umkehren und der wird es wieder möglich machen, dass Gott wieder König sein kann, dass Gott wieder Gott sein kann. Aber das sieht ein bisschen anders aus. Und Jesus, der sagt, wartet nicht darauf, dass irgendwann mit Konfetti und Ballons irgendwann mal ein König kommt, sondern seid euch bewusst, dass dieser König schon da ist. Denn mit dem Tod Jesu, mit der Auferstehung Jesu und mit der Himmelfahrt Jesu, die alle hier in diesen ersten Versen auftauchen, macht Jesus deutlich, dass dieser König schon da ist. Dieser König ist schon auf dem Thron. Dieser König ist schon an der Macht. Dieser König hat schon das Böse besiegt. Wartet nicht darauf, dass irgendwann mal irgendetwas passiert, sondern es ist schon so. Und deswegen ist Vers 8 auch so interessant, wo Jesus denn sagt, wenn dann dieser Heilige Geist kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und früher, da war es so, und das ist ja heute auch oft noch so, wenn es irgendwo einen neuen König gab, wenn es irgendwo einen neuen Kaiser gab, eine neue Herrschaft gab, einen neuen Bundespräsidenten gab, dann gab es immer Beamte und die sind losgezogen und haben gesagt, hört mal her, es gibt einen neuen König. Dann sind sie in die nächste Stadt getingelt und haben gesagt, hört mal her, es gibt einen neuen König. Und der heißt Claudius oder Nero oder wie sie dann alle hießen. Das war früher gang und gäbe. Und Jesus sagt hier, ich bin schon König, wartet nicht darauf, sondern seid ihr die Beamten, die in die Welt gehen und die sagen, dass es einen neuen König gibt. Und das haben die Nachfolger Jesu, die ersten Nachfolger Jesu getan. Sie sind dann erst in Jerusalem geblieben und dort haben sie auf den Heiligen Geist gewartet. Darüber werden wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr hören. Und dann sind sie nach Judäa gegangen, haben Jesus als König präsentiert, haben gesagt, es gibt einen neuen König. Wir warten nicht erst, bis irgendetwas passiert mit Ballons und Konfetti, sondern es gibt ihn schon. Er ist König. Dann sind sie nach Samaria gegangen. Das war alles andere als einfach. Dann sind sie in die ganze Welt gegangen. Und manchmal brauchten sie einen kleinen Anstupser vom Heiligen Geist. Und das lesen wir zum Glück auch ab und zu in der Apostelgeschichte. Ja, dass es der Heilige Geist war, der sie dann in gewisse Richtungen schob, weil sie selbst irgendwie nicht drauf gekommen sind. Aber sie haben es getan. Sie sind Zeugen gewesen, sie sind Beamte des Königs gewesen und haben Jesus der Welt als König präsentiert. Und wir als Gemeinde, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass sie damals ihren Auftrag wahrgenommen haben. Denn wenn die ersten Jünger nicht in die Welt gegangen wären, dann würden wir heute hier auch nicht sitzen. Es gehörte also damals zur Identität der Gemeinde, dass sie Jesus als den König, der es schon ist, der Welt präsentieren. Und das muss auch heute zu unserer Identität gehören. Auch wir dürfen nicht darauf warten, dass Jesus irgendwann mal wiederkommt. Ja, das wird er. Er wird kommen. Und dann wird es richtig sichtbar sein, dass er wirklich König ist. Dann wird es noch sichtbarer sein, als es jetzt schon ist. Aber wir alle, wir sind Beamte und Zeugen, dass es diesen König schon gibt. Und ich wundere mich manchmal über mich, dass ich so ein schlechter Beamte und so ein schlechter Zeuge bin, dass ich der Welt um mich herum, das muss ja noch nicht mal Pakistan oder der Jemen oder der Iran oder sonst was sein, dass ich es noch nicht mal schaffe, in meiner Nachbarschaft Jesus als König zu präsentieren. Hey, und das bedeutet nicht, dass ich mich da hinstelle und irgendwie an die große Antenne auf unserem Haus eine Flagge mache, wo jetzt irgendwie Jesus draufsteht, ja? Sondern das bedeutet einfach, in unserem Alltag, dort wo wir sind, in unserer kleinen Umwelt, einfach in verschiedenen Situationen darauf aufmerksam zu machen, dass Jesus König ist. Und dass all das, was sein Friedensreich beinhaltet, schon jetzt zur Verfügung steht. Und natürlich, es wird alles noch viel größer und viel bunter und viel heller, wenn Jesus dann tatsächlich auf diese Welt kommt und mit dieser Welt ein Ende macht. Aber bis dahin ist dieses Friedensreich, ist dieses Reich des Königs schon angebrochen. Und wir dürfen Beamte und Zeugen sein. Und wir müssen es nicht alleine tun. Wir haben den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt. Deswegen ist es so wichtig, an dieser Kraftquelle des Heiligen Geistes angedockt zu sein. Ein viertes, was aus diesem Text deutlich wird und was damals Identität gegeben hat und was heute Identität gibt, ist, dass eine Gemeinde mit Identität aus Menschen mit Identität besteht. Jesus, das wird in den Evangelien so deutlich, der ist so am Anfang seines Dienstes durch die Landen gezogen und hat Menschen berufen, hat Menschen neue Identitäten gegeben. diesen 12 Aposteln zum Beispiel oder noch ganz vielen anderen Menschen. Vielen oder einigen von diesen Menschen hat er auch neue Namen gegeben und auch das drückt eine Identität aus. Sie sollten nicht mehr so und so sein, sondern sie sollten auf einmal so und so sein. Jesus, der hat die Identität der Menschen verändert. Und das wird dann auch ganz schnell in der Apostelgeschichte deutlich, dass diese 12 Apostel und die paar hundert anderen Leute, die in dieser ersten Gemeinde waren, eine neue Identität hatten und dass sie losgezogen sind, anderen Menschen davon zu erzählen, dass auch ihre Identität sich geändert hat, wenn sie an diesen Jesus glauben. Ja? Und das ist auch das, was der Paulus zum Beispiel in dem Epheserbrief deutlich macht. Ne? Da spricht er von alten Menschen. Da sagt er, früher habt ihr so und so gelebt. Ihr habt Dinge getan, die nicht in Ordnung waren, die Gottes Zorn auf euch geladen haben. Und jetzt, durch das, was Jesus Christus getan hat, seid ihr neue Menschen. Jetzt sollt ihr und dürft ihr so leben, wie Jesus sich das eigentlich vorgestellt hat. Also da hat ein Identitätswechsel stattgefunden. Das Alte wurde abgelegt und das Neue wurde angelegt. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass eine Gemeinde mit Identität aus Menschen mit einer Identität, mit einer wahren Identität bestehen. Denn wenn irgendjemand von uns eine schwammige Identität hat, wenn irgendjemand von uns einzelnen Individuen nicht weiß, wer er ist, dann wissen wir als ganze Gemeinde auf einmal nicht mehr, wer wir sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über unsere eigene Identität klar sind. Und ich möchte euch die Frage stellen, seid ihr euch eurer Identität bewusst? Wisst ihr, zu wem Jesus euch gemacht hat? Wisst ihr, was er euch abgelegt hat und was er euch neu angezogen hat? Wisst ihr, wie sehr Gott euch liebt? Wisst ihr, dass keine Krankheit, dass kein Tod, dass keine sonst irgendwelche Lebenssituationen euch von der Liebe Gottes trennen könnt? Wüsst ihr, dass ihr wunderbar und einzigartig gemacht seid? Wüsst ihr, dass ihr außen wie innen wunderschön seid? Wüsst ihr, dass Gott jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und bis an den Rest eures Lebens, bis ans Ende eures Lebens in euch verliebt ist und euch gerne anschaut und es keine Sekunde, keine Millisekunde in eurem Leben gibt, wo Gott nicht gerne auf euch herabschaut? Ich weiß das ganz oft nicht. Und obwohl ich eigentlich hier vorne stehe und viele Dinge wissen sollte, muss ich euch sagen, dass ich die meisten Dinge eigentlich nicht weiß. Die weiß ich vielleicht hier oben, in meinem großen Ballon, in meinem Wasserkopf, aber die weiß ich nicht hier drinnen. Und hier drinnen wird die Identität entschieden und nicht hier oben. Ich muss im Herzen wissen und verstehen, wer ich bin in Jesus. Und natürlich können wir sagen, ja, kenne ich, ja, weiß ich schon, ja, habe ich schon mal gehört, ja, wunderbar. Aber ich glaube, dass wir vieles doch nicht wissen, weil sonst würden wir oft ganz anders leben. Dann würden wir in Lebenssituationen ganz anders reagieren. Dann würden wir Menschen gegenüber ganz anders reagieren, wenn wir denn wüssten, wer wir in Jesus Christus sind. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde wissen, was wir als Identität haben. Aber das geht nur, wenn wir selbst als Individuen wissen, wer wir sind, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und wisst ihr, wenn wir das alles wissen, wenn wir wissen, dass Jesus im Zentrum stehen muss, der Gemeinde, wenn wir wissen, dass es nur der Heilige Geist ist, der die Kraftquelle ist, der uns dazu befähigt, in diese Welt zu gehen, und wenn wir Jesus als König präsentieren und wenn wir als einzelne Menschen mit Identität sind, dann passiert nämlich genau das, was am Ende der Apostelgeschichte steht. Und ich liebe diese Verse. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Lukas, der beendet seinen Bericht von der ersten Gemeinde mit ganz interessanten Worten. Wir lesen sie mal ganz kurz, okay? Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 28, das Heil, das Gott uns schenkt, wurde zu den Heiden gesandt und die werden es annehmen. Paulus blieb volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung. Er hieß alle willkommen, die zu ihm kamen. Er verkündigte ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, mutig und offen und völlig ungehindert. Und es ist so, als wenn dieser Lukas sagen möchte, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Geschichte mit Jesus und der Gemeinde ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Die Botschaft von Jesus Christus, die breitet sich auch heute noch ungehindert aus. Die letzten 2000 Jahre hat sie sich ungehindert ausgebreitet. Und ich weiß, manchmal schaut das für uns Menschen so aus, als wenn da doch ein bisschen was gehindert wird. Als wenn die Botschaft von Jesus Christus doch an irgendeiner Ecke hängen bleibt. Aber ich glaube, dass dort, wo Dinge anscheinend hängen bleiben, dass Gott gerade das benutzt, um sein Reich auszubreiten. Und wenn wir Gemeinde mit Identität sind, dann ist auch Jesus mit unserer Geschichte noch nicht fertig. Dann wird sich auch in dieser Stadt die Botschaft von Jesus Christus ungehindert ausbreiten. Und vielleicht ist Jerusalem erstmal die Romanstraße. Vielleicht ist Judäa dann erstmal die Gegend um den Hofgarten. Vielleicht ist Samarien dann die Universität und die Welt, na, da müssen wir gar nicht weit schauen, vielleicht sind das die Flüchtlinge in der Wilhelmbusstraße. Dieser Auftrag, den Jesus damals den 12 gegeben hat und der zu ihrer Identität gehörte, der kann genauso auch zu unserer Identität und zu unserem Auftrag werden. Die Frage ist nur, ob du dabei bist, ob du als Einzelner ein Mensch mit Identität sein möchtest, der zusammengenommen eine Gemeinde mit Identität ausmacht. Und das ist das, womit wir diese Woche starten wollen. Wir wollen einen Identitätscheck zu machen. Und ich mache euch Mut, euch mal diese Woche 20 Minuten, keine Stunde, keine halbe Stunde, vielleicht sogar noch 15 Minuten, euch einfach mal Zeit zu nehmen und drei Fragen euch selber zu stellen und über diese drei Fragen zu beten. Die erste ist, habe ich Jesus im Zentrum? Oder gibt es dort Bereiche in meinem Leben, wo Jesus nicht das Zentrum meines Lebens ist? Wie finde ich raus, ob Jesus das Zentrum meines Lebens ist? Indem wir darüber beten und indem wir die Bibel lesen. Denn da steht drin, wie wir Jesus als Zentrum haben können. Die zweite Frage ist, die ihr euch stellen könnt, ist der Heilige Geist meine Kraftquelle? Oder versuche ich, die Dinge selbst auf die Kette zu kriegen? Versuche ich, alles aus eigener Kraft zu tun? Und die dritte Frage, bin ich ein Zeuge des Königs und präsentiere ich ihn in meiner Umwelt? Und klar, da gibt es manchmal Zeiten, da klappt das besser und da klappt das nicht so gut. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. So war es damals in der Apostelgeschichte auch. Aber sie hatten es auf jeden Fall in ihrer Identität verankert, Jesus als den König zu präsentieren. Und auch diese Frage stellt euch. Und ich weiß auch, dass es ganz oft so ist, dass man am Sonntag irgendetwas hört und es am Montag schon wieder vergessen hat. Oder spätestens am Dienstag oder am Mittwoch. Und das ist kein Vorwurf, weil mir geht's ja auch oft so. Aber vielleicht kann euch etwas helfen, dass ihr vielleicht mit eurem Nachbarn oder vielleicht irgendeinem anderen Menschen, dem ihr hier irgendwie über den Weg lauft, dass ihr eine Vereinbarung trefft. Dass ihr sagt, komm, wir beide, Tim, wir beide machen das diese Woche mal. Wir werden uns am Mittwoch oder am Donnerstag gegenseitig mal eine SMS schreiben und werden uns fragen, hast du schon deinen Identitätscheck gemacht? Und dann, wenn Tim mich das fragt, werde ich vielleicht sagen, oh, Tim, gut, dass du mich daran erinnerst, habe ich vergessen, mache ich aber heute noch. Helft euch gegenseitig. Wenn es keine SMS ist, dann schreibt eine E-Mail. Wenn das auch nicht ist, dann schreibt einen Brief. Den müsst ihr aber ein bisschen früher losschicken, dass er dann auch wirklich am Mittwoch oder Donnerstag ankommt. Oder ruft an, erinnert euch selber und macht euch gegenseitig Mut, Menschen mit Identität zu sein. Weil nur dann können wir eine Gemeinde mit Identität sein. Und das wünsche ich uns. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du uns Sinn gegeben hast, dass du uns neue Identität gegeben hast, dass du uns veränderst. Danke, dass du in unser Leben getreten bist, die Schuld von uns genommen hast, damit wir ja mit dir in Verbindung sein dürfen und damit wir wirklich erkennen können, wer wir wirklich sind. Danke, dass du das mit ganz unvollkommenen Menschen tust. Das hast du auch damals in der Apostelgeschichte schon gezeigt. Und das kann auch uns Mut machen, Herr, dass du auch mit uns heute noch nicht fertig bist, sondern dass du auch mit uns als Gemeinde etwas schaffen möchtest, dass du dein Reich ausbreiten möchtest. Und wir schaffen das nicht alleine. Und deswegen sind wir dir so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben, der unsere Kraftquelle ist. Und oft vergessen wir das. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder erinnerst, dass wir die Dinge nicht aus eigener Kraft tun, dass wir die Programme nicht aus eigener Kraft machen, sondern dass du derjenige bist, der es einfach wirkt. Und wir wollen dich bitten, dass der Auftrag, den du damals der Gemeinde gegeben hast und der noch nicht zu Ende ist, dass das auch unser Auftrag wird, dass wir dich als König präsentieren, wie auch immer das in dieser Stadt aussehen mag. Und dazu gib du deinen Segen. Wir brauchen dich und wollen dich auf unsere Fahne schreiben, wollen dich groß machen und danken dir, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.